Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Sabine. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ja, hallo Franziska. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und meine Erfahrungen in deinem Podcast teilen zu dürfen.
Wie viele Frauen, mit denen ich hier im Podcast spreche, hast du auch eine schlimme Diagnose bekommen. Und das ist auch noch gar nicht so lang her bei dir. Erzähl doch mal, was war da los und ja, vielleicht auch, wie dein Leben war, bevor du diese schlimme Diagnose erhalten hast.
Also meine Diagnose ist jetzt 2 Jahre her und ich habe die Diagnose Brustkrebs bekommen, hormonell bedingt. Also mein Leben vorher war eigentlich, ich bin alleinerziehend, habe 2 Kinder und habe selber auch in der Onkologie gearbeitet als Krankenschwester. Ja, es war jetzt ein bisschen stressig, war dann auch noch unglücklich verliebt und wie das dann so ist, Man geht halt so durch den Alltag und versucht irgendwie so das Beste daraus zu machen und Spaß zu haben und sein Leben zu genießen. Und genau, dann war es aber so, dass ich schon circa 1 Jahr vorher einen Knoten in der Brust entdeckt habe. Und ich habe mich schon regelmäßig abgetastet, aufgrund, ja, dass ich in diesem Bereich gearbeitet habe, war ich da sehr bewusst, was meinen Körper betrifft, und habe den Knoten dann getastet. Und dachte aber, ja, ist wahrscheinlich ein Fibroadenom, fühlt sich irgendwie weich an und derb und lässt sich verschieben, machst dir mal keine Gedanken, wird schon alles gut sein. Ja, und dann hatte ich aber im Herbst vor 2 Jahren eine Schilddrüsenentzündung. Also ich hatte sehr starke Halsschmerzen und Fieber und es ging mir, ja, so circa 2 Wochen wirklich gar nicht gut. Und dann bin ich zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gegangen. Und dann sagte der, also hatte Ultraschallbild gemacht von der Schilddrüse, und dann sagte er, die Schilddrüse sieht ganz komisch aus, Sie müssen auf jeden Fall zum CT. Ja, und dann war ich total erschrocken und habe gedacht, oh Gott, was ist jetzt mit der Schilddrüse, wieso sieht die komisch aus? Und dadurch, dass ich in der Onkologie gearbeitet habe und wir direkt eine Radiologie auch im Haus mit hatten und die mich auch kannten, habe ich dann für den nächsten Tag direkt einen CT-Termin bekommen für die Schilddrüse. Und da sagte mir dann die Ärztin, dass ich eine Schilddrüsenentzündung habe, und ja, war dann erstmal krankgeschrieben. Und als ich zurückkam zur Arbeit, war so viel Stress und auch krankheitsbedingt musste ich im Labor aushelfen an dem Tag. Und dann hatte ich eine Patientin, die mir so ihre Geschichte erzählte. Und bei ihr war das nämlich auch so, dass sie den Knoten bei ihr selber getastet hatte und dann hieß es, sie hätte ein Fibroadenom. Und nach mehreren Wochen wurde er dann mal biopsiert und dann stellte sich raus, dass sie doch Brustkrebs hat, dass es bösartig ist und dass der auch schon gestreut hatte. Ja, und da wurde ich irgendwie hellhörig und habe so gedacht, ob du vielleicht doch mal zum Gynäkologen gehen solltest und das nachsehen lassen solltest. Wer weiß, vielleicht nachher hast du doch auch irgendetwas. Ja, und dann bin ich zum Gynäkologen gegangen. Das war an meinem Geburtstag auch noch. Da hat er dann ein Ultraschallbild gemacht und hat dann gemeint, ja, das sieht irgendwie komisch aus, nicht ganz eindeutig, könnte tatsächlich auch ein Fibroadenom sein. Und er würde mir aber sicherheitshalber mal eine Überweisung geben zum Stanzen, also dass eine Stanzbiopsie gemacht wird. Ja, und dann habe ich da im Krankenhaus bei uns, in dem ich gearbeitet habe, dann einen Termin bekommen, allerdings auch erst 2 Wochen später, glaube ich. Und der Oberarzt, der die Stanzbiopsie bei mir gemacht hatte, der sagte auch zu mir, also ja, das sähe auch tatsächlich nach einem Fibroadenom aus. Er würde jetzt auch nicht davon ausgehen, dass es was Bösartiges sei. Also zu 99% meinte er, sei das gutartig und ich bräuchte mir keine Gedanken zu machen. Und in seiner ganzen Laufbahn hätte er es auch nur einmal erlebt, dass es dann doch was Bösartiges gewesen wäre. Ja, und dann war ich da auch erstmal beruhigt und habe gedacht, ah ja gut, wird schon dann auch so sein. Und genau, dann hieß es noch, dass ich nach einer Woche ungefähr das Ergebnis bekäme. Und ja, dann wurden aber aus der Woche irgendwie 4 Wochen, weil ich ja nichts gehört habe. Und in der Zwischenzeit war dann auch schon Weihnachten, dann war Neujahr. Und ja, so nach 4 Wochen dachte ich dann, also entweder haben sie dich vergessen, irgendwie dir Bescheid zu sagen, oder es ist irgendwas. Und dann habe ich von der Praxis aus, also die Praxis, für die ich gearbeitet habe, war im Krankenhaus oder ist im Krankenhaus angeschlossen. Und dann habe ich von der Praxis aus in der Gynäkologie angerufen im Sekretariat und mal nachgefragt. Und dann sagte die Sekretärin zu mir, ja, wie, hat man Sie noch nicht informiert? Und dann habe ich gesagt, nein, sonst würde ich ja nicht anrufen. Und dann sagte sie, ja, bei Ihnen steht noch eine Fischanalyse aus. Ja.
Was ist das? Das habe ich noch nie gehört.
Genau, da bin ich dann erstmal aus allen Wolken gefallen, weil ich dachte, Fischanalyse heißt nichts Gutes, weil da weiß ich halt durch meine Arbeit, dass eine Fischanalyse bedeutet, dass nachgeguckt wird, ob der Tumor eine Vervielfachung des HER2-Gens hat. Und ja, das bedeutet natürlich dann, dass es was Bösartiges ist. Ja, und da war ich sehr geschockt. Ich bin dann erstmal zu meiner Kollegin und habe gesagt, hör mal, ich also bin gerade ein bisschen neben der Spur, so und so. Und dann meinte sie, ja, dann geh doch mal zum Chef und frag ihn mal. Und sie wusste dann auch nicht so genau, ja, Fischanalyse. Also so im Detail wussten wir dann auch nicht genau, was das bedeutet. Und dann bin ich zu meinem Chef und dann sagte der auch, ja, wie, was? Wieso, warum, was, wieso haben Sie eine Stanzbiopsie machen lassen? Also der wusste ja auch von gar nichts. Und dann hat er sofort alles stehen und liegen gelassen und ist dann in das Sekretariat, hat sich die Befunde geholt, die schon da waren. Ja, und hat dann mit mir gesprochen und mir alles erklärt. Genau so war das.
Ich habe ein paar Zwischenfragen. Also, wie alt warst du denn zu der Zeit und waren deine Kinder noch klein?
Also zu der Zeit, ich bin da 47 geworden und meine Kinder waren damals 19 und 17.
Okay, also schon große Kinder.
Ja, genau.
Und dann hast du ja jetzt so häufig vom Fibroadenom gesprochen. Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, was das ist?
Also ein Fibroadenom ist eine gutartige Gespulst, nenne ich es jetzt mal, oder Knoten in der Brust, der fibröses Gewebe enthält. Es kann auch schon mal in der Kombination mit mastopathischen Veränderungen zusammenhängen. Ja, also es ist auf jeden Fall was Gutartiges und ja, sollte man aber auch kontrollieren lassen.
Okay, aber es ist jetzt nicht was Gutartiges, aus was aber trotzdem unbedingt operiert werden müsste.
Nein, genau, das wird kontrolliert, weil es kann in seltenen Fällen auch mal bösartig entarten, aber das kommt wirklich sehr, sehr selten vor.
Okay, du warst also dann bei deinem Chef und der hat dir das alles erklärt. Warum hast du dich nicht gleich bei dem untersuchen lassen oder ist das nicht üblich?
Nee, das ist nicht üblich. Genau, also der macht auch keine Stanzbiopsien. Er macht zwar Knochenmarkpunktionen, aber Stanzbiopsien jetzt von der Brust macht er nicht. Und es ist auch so das übliche Vorgehen. Also man geht zum Gynäkologen, dann wird man überwiesen in die Klinik und danach, je nachdem, welche Behandlung man bekommt, geht man dann zum Onkologen oder eben nicht.
Okay. Wie ging das weiter?
Ja, ich habe dann danach etliche Termine bekommen zur Knochenszintigraphie, Mammographie und dann einen Termin zur OP. Also ich habe dann gesagt bekommen, die Fischanalyse war negativ. Das bedeutete, dass mein Brustkrebs zwar hormonell bedingt ist, aber das HER2 neu war negativ. Zuerst grenzwertig, aber mit der Fischanalyse dann negativ, sodass ich keine Chemotherapie brauchte.
Sabine, du hast von deinem Chef dann gesagt bekommen, dass du Krebs hast? Ach, krass.
Genau, er hat mir das dann gesagt, war auch selber da zu dem Zeitpunkt emotional und ja, war selber, glaube ich, sehr geschockt. Und hat mir dann aber auch gleichzeitig Mut gemacht, indem er mir dann gesagt hat, also Sie haben Glück im Unglück. Der Tumor ist zwar hormonell bedingt, was ja auch prinzipiell immer Gutes bedeutet, also eine gute Prognose hat. Und dadurch, dass ich dieses HER2-neu eben nicht habe, brauche ich keine Chemotherapie. Zwar eine antihormonelle Therapie, aber in Form von Tabletten. Und er sagte, der Knoten ist eben rechtzeitig entdeckt worden, also früh genug, sodass er davon ausgeht, dass er auch nicht gestreut hat, was zu dem Zeitpunkt ja auch noch keiner wusste, denn vor der OP wird ja noch der Lymphknoten sichtbar gemacht, zu dem der Brustkrebs als erstes streuen würde im Fall der Fälle, was bei mir jetzt nicht so war. Er konnte mir da so ein bisschen Hoffnung geben und Mut machen, dass das alles gut wird.
Und bist du dann dort, wo du arbeitest, auch in Behandlung gewesen?
Ja, genau. Ich bin dann auch da operiert worden, ja. Und zwar vom Oberarzt und auch vom Chefarzt, obwohl ich ja Kassenpatientin bin, aber dadurch, dass ich da halt arbeite oder gearbeitet habe vielmehr, war das sehr gut für mich. Und ja, also das, ich muss dazu sagen, leider war das ja noch zu Corona. Und am Tag der stationären Aufnahme wurde ein Corona-Test gemacht, also ein PCR-Test. Und ich hatte zuvor allerdings, weil man da noch den Test, den man im Testzentrum machen konnte, den brauchte ich vorher. Der war negativ und im Krankenhaus haben sie dann den PCR-Test gemacht. Der kam dann am nächsten Tag und da war der positiv, obwohl ich keine Symptome hatte. Genau, und dann wurde ich leider auf die Isolierstation verlegt und dann hat man auch überlegt, ob man mich überhaupt operiert. Die Entscheidung wurde mir dann nachher so ein bisschen überlassen. Also es war dann die Möglichkeit, entweder ich werde operiert, dann aber als allerletztes. Also sie würden dann den OP-Saal sozusagen nur noch für mich als ganz zum Schluss freihalten, sodass danach keine Operationen mehr stattfinden am gleichen Tag. Oder wir verschieben die OP. Dann haben sie aber zu mir gemeint, weil wir ja vorher schon den Sentinel-Lymphknoten radioaktiv sichtbar gemacht haben, man hätte die ganze Prozedur halt nochmal machen müssen. Würden sie mir empfehlen, ja, dann eben als Letzte operiert zu werden. Und dem habe ich dann auch zugestimmt. Also das haben wir dann so gemacht, dass ich dann ganz zum Schluss operiert wurde. Das hat dann ziemlich lange gedauert. Also so bis, ich weiß nicht mehr, 14, 15 Uhr, glaube ich, musste ich dann warten. Dann bin ich operiert worden. Und danach lag ich auf der Isolierstation und habe mich ziemlich einsam und verlassen gefühlt.
Das glaube ich. Aber
weil ich, ja.
Das war aber doch 2023, oder? War das da noch so krass mit Corona?
Ja, leider ja. Ich weiß nicht, ob es in allen Häusern so war, aber in dem Haus war das noch so.
Ach, du Ärmster.
Und genau, ja, dann durfte ich auch keinen Besuch empfangen und von den Gynäkologen war halt leider auch keiner da, weil das war eine internistische Isolierstation. Das heißt, es kannte sich auch nicht so wirklich jemand so richtig aus mit der Brustkrebsdiagnose beziehungsweise auch mit dem Umgang jetzt damit. Und da kam zwar dann natürlich die Gynäkologin und der Oberarzt, die dann nach mir geguckt haben, aber trotzdem den Rest der Zeit war ich halt alleine. Und ja, das war nicht so eine schöne Erfahrung. Also ich habe mich wirklich nicht wohl gefühlt, nicht gut gefühlt. Ich hatte ziemlich starke Schmerzen, weil es wurde vergessen, man hat ja dann Drainagen einliegen in der Wunde und die wurden leider vergessen zu öffnen. Beziehungsweise hatten die Ärzte untereinander gedacht, jeweils der andere hätte.
Das heißt, die Flüssigkeit konnte gar nicht abfließen. Ach Gott.
Ja, genau. Das hat sich alles im Gewebe verteilt.
Ach du Ärmste.
Und deswegen hatte ich auch so Schmerzen, ja. Und es war dann nachher alles richtig schwarz, blau und
grün. Um Gottes Willen.
Ja, und das war wirklich nicht schön. Ich musste dann auch später mehrmals punktiert werden. Also das musste abpunktiert werden, weil es nirgendwo sich von selber aufgelöst hat. Und ja, das war auch keine so eine schöne Erfahrung.
Oh, krass. Ne? Ich bin da gerade ein bisschen fassungslos. Das ja. ist ja, oh ja. mein Gott, du Ärmste.
Mhm. Ja, also als es gemerkt wurde, war es halt leider schon zu spät. Ja. Da hatte sich dann schon alles verteilt und ja. Ich bin dann auch Gott sei Dank aber nach 3 Tagen nach Hause gegangen, auf meinen Wunsch hin, weil ich es da fast nicht mehr ausgehalten habe. Und zu Hause, ja, da musste ich mich dann ja auch erstmal berappeln. Hat dann ein bisschen gedauert. Ich bin dann auch nicht direkt wieder arbeiten gegangen. Hab's zwar versucht nach ein paar Wochen, aber es war dann doch nur zu früh, weil ich hatte auch immer noch starke Schmerzen und durch die Lymphknotenentnahme, also mir hatten sie 3 Lymphknoten entnommen, tat mir auch der Arm weh und das war alles nicht so optimal. So, dass ich dann doch noch mal mich habe krank schreiben lassen. Es folgte dann auch noch die Bestrahlung.
Die hast du auch noch bekommen.
Genau, die habe ich auch noch bekommen. Und die antihormonelle Therapie in Tablettenform habe ich auch leider gar nicht vertragen.
Das heißt, du hast dich brusterhaltend operieren lassen?
Ja, genau.
Und danach kommt ja erst die Bestrahlung oder ist das gleichzeitig mit der Antihormontherapie? Nee.
Genau, also doch mit der Antihormontherapie habe ich auch schon vor der OP angefangen. Das hatte mir mein Onkologe, also mein Chef, mir empfohlen, dass ich mit den Tabletten schon mal anfangen soll, um zu sehen, ob der Tumor dadurch vielleicht sogar kleiner wird. Und das ist er tatsächlich auch. Mhm. Der ist dann um 0,2 Zentimeter geschrumpft, von 1,4 auf 1,2 Zentimeter. Mhm. Und ich habe dann die Tabletten während der ganzen Zeit auch weitergenommen bis zur Bestrahlung. Aber dadurch, dass ich die überhaupt nicht vertragen habe, habe ich mich dann im Sommer dazu entschieden, die abzusetzen.
Was heißt, du hast die nicht vertragen?
Also ich hatte sehr starke Unterbauchschmerzen und mein Bauch war so geschwollen, als ob ich irgendwie im 9. Monat schwanger wäre.
Ach Gott.
Ich habe versucht, mit Schmerztabletten das zu unterdrücken, aber das hat überhaupt gar nichts gebracht. Also es war leider nicht möglich, zumal ich auch so eine Dauer Einnahme von Schmerztabletten auch nicht so gut finde. Mm. Und es gab aber für mich und es gibt auch für mich keine Alternative. Es gibt tatsächlich nur diese Tabletten bei meinem Brustkrebs. Und da war ich so ein bisschen hin und her gerissen. Aber aufgrund der Schmerzen und dadurch, dass ich mich dann auch kaum bewegen konnte und auch immer wieder sehr, sehr starke Blutungen hatte, habe ich mich dann entschieden, das Risiko einzugehen und eben gar nichts zu nehmen.
Du bist jetzt Ende 40, ne?
Genau, ich bin jetzt 49, ja.
Genau. Das heißt, dass das ja auch die Zeit der Wechseljahre ist. Kann das auch sein, dass dein Körper sich dann, ja, ich meine, das stellt sich ja hormonell sowieso um. Mhm. Ist das vielleicht sogar gut, in Anführungszeichen, für deine Art von Krebs, weil sich die Hormone verändern?
Mhm. Also ich denke ja, denn die Tabletten haben ja im Prinzip auch nichts anderes gemacht, außer die Hormone nicht ganz auszuschalten, aber eben, dass sie eben nicht mehr so stark Hormone produzieren. Und im Prinzip sind ja die Wechseljahre das Gleiche. Der Hormonspiegel sinkt und es wird nicht mehr so viel ausgeschüttet. Und von daher glaube ich schon, dass das positiv für mich ist. Ja, das sehe ich auch so.
Und war das dann auch so, du hast die Tabletten abgesetzt und dir ging es dann auch gleich wieder besser?
Ja, also ich bin mit den Tabletten in die Wechseljahre katapultiert worden. Mhm. Ich hatte Haarausfall, ganz schlimm. Ja, und genau diese Schmerzen, den aufgequollenen Bauch. Und als ich das dann absetzte, das Mittel, ging es mir innerhalb von einer Woche wieder so gut, als wäre nie irgendwas gewesen. Mhm. Und damit konnte ich dann doch einfach besser leben.
Ja, ja. Mhm. Musstest du da bei deinen Ärzten dich rechtfertigen, dass du gesagt hast, du willst diese Tabletten nicht mehr nehmen? Oder ist das so, dass da deine Entscheidung auch einfach akzeptiert wurde?
Ja, die wurde akzeptiert. Also ich war ich habe mir drei verschiedene Meinungen noch eingeholt. Also einmal von meinem Gynäkologen, von meinem Niedergelassenen, der auch meinte, es ist ihre Entscheidung, es ist ihr Körper. Ich möchte da gar nichts irgendwie beeinflussen. Wenn sie für sich sagen, das ist so in Ordnung und sie können die Tabletten nicht mehr nehmen, dann ist das so, dann akzeptiert er das. Dann war ich im Krankenhaus beim Gynäkologen bei uns, beim Chefarzt. Der hat sich auch nochmal Zeit genommen und hat nochmal überlegt und hat dann auch mit einem Professor aus der Uniklinik gesprochen und Rücksprache gehalten. Und der sagte dann auch nochmal, es gibt halt leider keine Alternative, weil die Idee war, dass sie mir vielleicht doch Spritzen geben in Form von einer antihormonellen Therapie, aber davon hätte ich keinen Nutzen gehabt. Also das wäre für mich jetzt nicht die passende Medizin gewesen, sag ich mal. Mhm. Ja, sodass dann jeder gesagt hat, auch mein Onkologe, es ist ihr Körper, das müssen sie entscheiden. Und wenn das so ist, wir gehen mit ihnen mit, wir machen alles mit, dann ist das so. Mhm. Genau.
Das heißt, man bekommt gar nicht pauschal eine Antihormontherapie, sondern das ist auch richtig genau abgestimmt.
Mhm, das ist richtig abgestimmt.
Ist das das Gleiche wie diese Zoladex-Spritzen, was die Frauen oft bekommen?
Also es ist vergleichbar, aber die Zoladex-Spritzen sind nochmal, wie soll ich das beschreiben, stärker. Mhm. Stärker in der im Wirkstoff. Mhm. Und das ist aber für mich eben für meinen Tumor nichts, weil ich eben diese HER2 neu, dieses Gen nicht habe. Deswegen wäre das für mich, also ich würde keinen Nutzen daraus ziehen.
Ja,
ja. Ja, genauso wenig wie von einer Chemotherapie. Da hätte ich auch keinen Nutzen daraus gezogen. Es wurde extra so ein Oncotype-Test gemacht bei mir. Der war aber kleiner 1%. Also Chemotherapie brauchte ich deshalb nicht. Ja.
Aber du hast gesagt, du hast auch noch die Bestrahlung bekommen.
Genau.
Wie war das?
Das war eigentlich ja, hatte ich es mir schlimmer vorgestellt. Ich hatte auch wirklich Angst vor der Bestrahlung, weil ich gar nicht wusste, was da auf mich zukommt. Und dann sind das ja so Riesengeräte. Das war schon irgendwie sehr, weiß ich nicht, gruselig für mich. Aber ja, es war dann doch leichter, als ich dachte. Ich hatte aber schon lokal auch Nebenwirkungen. Also meine Brust war wie, als ob ich einen ganz starken Sonnenbrand hätte. Und es hatten sich auch so kleine Bläschen gebildet und sie hat auch sehr stark gejuckt. Und ja, dann habe ich aber eine Freundin, die Apothekerin ist, und die hat mir dann so ein paar Mittel empfohlen, die ich drauf machen kann. Und das hat auch eigentlich ganz gut geholfen. Und nach der Bestrahlung war dann auch eigentlich alles schnell wieder gut. Also hat sich dann alles schnell wieder regeneriert und normalisiert. Und ja, also die Brust sieht schon ein bisschen anders aus. Also die ist farblich etwas dunkler als die andere. Aber ansonsten habe ich keine Beschwerden mehr.
Als du dann mit der Akuttherapie durch warst, bist du zur Anschlussheilbehandlung gefahren oder hast du dich einfach zu Hause versucht zu erholen?
Ja, genau. Also ich habe bewusst mich dagegen entschieden, weil ich hatte die Befürchtung, dass durch meinen Beruf als Krankenschwester ich eher ja mich mit den Themen der Mitpatientinnen beschäftige und da versuche vielleicht zu helfen und den Fokus von mir abwende, mehr hin zu den anderen. Und da habe ich dann gedacht, das könnte sein, dass mir das nicht gut tut und ich lasse das lieber. Und ich war dann hier zu Hause und habe hier zu Hause versucht, es mir so gut wie möglich gehen zu lassen. Ja, hatte ja auch Unterstützung durch meine Kinder und durch meinen Partner und ja, das war ganz gut. Also ich habe die Entscheidung auch nicht bereut.
Du hast vorhin gesagt, dass du zu Beginn, wo du angefangen hast, diesen Knoten zu tasten, dass du unglücklich verliebt warst. Du hast aber dann trotz allem aber jetzt einen Partner an deiner Seite, der dich da unterstützt und dir den Rücken stärkt?
Genau, also den, ich hatte diese unglückliche Liebe, nenne ich sie jetzt mal, die hatte ich im Jahr 23 dann beendet. Also ich habe mich da bewusst von distanziert. Und habe dann aber im Oktober 23 meinen jetzigen Partner kennengelernt.
Oh, wie schön.
Ja, und klar, zum Zeitpunkt der Diagnose, da waren wir erst 3 Monate zusammen. Das war natürlich schon hart. Und ich hatte auch ein bisschen Sorge, weil ich nicht wusste, wie wird er damit umgehen und wie verkraftet er das. Und es war ja jetzt auch nicht direkt klar, wie schlimm ist es denn eigentlich. Aber er war die ganze Zeit an meiner Seite, hat sich um meine Kinder gekümmert, in Anführungsstrichen. Also kümmern ist ja in dem Alter nicht mehr so, aber er war für sie da, er hat sie unterstützt und mich unterstützt. Und ja, das hat uns eigentlich noch viel näher zusammengebracht, muss ich sagen.
Ja, das ist total schön, dass du das erzählst, weil ich höre es so oft andersrum, ja, dass Partnerschaften durch so eine Belastung in die Brüche gehen. Und dass du das jetzt so erzählst, das ist irgendwie, finde ich, so hoffnungsvoll.
Ja, ist es auf jeden Fall. Also es gibt auch eben die andere Seite und da bin ich auch so dankbar für und ja, selber so glücklich darüber, dass ich da das so erleben darf. Ja, das berührt mich auch immer wieder sehr.
Wie ging das dann weiter? Wann bist du denn wieder arbeiten gegangen und hat das dann einfach so funktioniert? Konntest du sozusagen in dein altes Leben zurück?
Also ich bin im Juli 24 wieder arbeiten gegangen. Mir hat es auch irgendwo gefehlt und ich musste es auch finanziell. Aber ich muss sagen, ich habe schon gemerkt, also es war okay. Ich habe auch mit einzelnen Patienten darüber gesprochen. Die haben sich natürlich gewundert, wo ich so lange war. Und ich habe es nicht allen erzählt, aber zu denen ich so ein etwas intensiveres Verhältnis hatte, sage ich mal, die konnten es dann auch wissen. Also das war auch sehr gut, mit Gleichgesinnten darüber zu sprechen, habe ich dann gemerkt. Aber ich für mich habe dann entschieden im März, also das ist jetzt eigentlich ein Jahr ist es jetzt her, dass ich in der Onkologie erstmal nicht mehr weiterarbeiten kann.
Ja, auch verständlich.
Das ist mir einfach zu nah gegangen, ja. Also immer wieder konfrontiert zu werden mit dem Tod in Anführungsstrichen, hat so eine Angst in mir plötzlich ausgelöst. Ja, dass ich mich leider davon verabschieden musste, obwohl ich die Arbeit sehr, sehr, sehr gerne gemacht habe. Aber ja, es ging für mich einfach nicht mehr. Ich hatte zu viel Angst. Ich habe dann immer gedacht, boah, was ist, wenn es dich dann doch jetzt auch noch mal so trifft? Und ja, ich hatte dann letztes Jahr, hatte ich dann auch eine Magenschleimhautentzündung. Also der Körper hat dann schon auch reagiert und mir gezeigt, das ist nicht gut, was du hier machst. Ja, und dann habe ich Mai habe ich dann gekündigt. Ich hatte mir dann was Neues gesucht. Ich arbeite jetzt in einer Pathologie als Schreibkraft. Also was ganz anderes.
Ja, genau. Was ganz anderes.
Genau, aber der Gedanke ist schon immer noch da, ob ich nicht doch irgendwann mal vielleicht doch nochmal in die Onkologie zurückgehe. Wer weiß.
Ja. Na, hast du denn in der ganzen Zeit auch psychologische Unterstützung gehabt? Oder also viele erzählen, dass das so ein bisschen zeitversetzt kommt, die psychische Verarbeitung, dass das erst nach der Diagnose und nach der Akuttherapie kommt und einen dann doch irgendwie so einholt, obwohl man denkt, ach naja, das habe ich ja jetzt eigentlich alles ganz gut weggesteckt.
Ja, das hatte mir tatsächlich auch am Anfang im Krankenhaus eine Gynäkologin gesagt, die, als wir über die OP sprachen, sagte sie zu mir, die Psyche zieht nach. Also das darf man nicht unterschätzen. Und tatsächlich ist das so, ja, kann ich auch bestätigen. Irgendwann kommt das dann wie so ein Hammer, würde ich sagen, ja, dass man dann psychisch so ein bisschen einknickt. Und ich habe mir dann Hilfe gesucht, ja. Ich habe dann eine Psycho-Onkologin gefunden, die super einfühlsam, sehr sympathisch ist, auf die ich mich voll einlassen konnte, bei der ich auch vollstes Vertrauen hatte. Ich habe es dann aber, ja, so nach einem Jahr sein gelassen, aufgrund aber von Stress. Also nicht, weil ich nicht mehr hingehen wollte, sondern weil ich einfach durch die Arbeit und dann ist meine ältere Tochter ausgezogen zum Studieren und ja, es war so viel los, dass ich einfach keine Zeit mehr hatte, dorthin zu gehen. Und das merke ich schon manchmal. Also mir fehlt der Austausch mit der Psycho-Onkologin manchmal schon. Aber im Moment ist mein Leben auch immer noch ein bisschen stressig. Deswegen würde das für mich jetzt zusätzlichen Stress bedeuten. Und deswegen habe ich jetzt noch keinen neuen Termin gemacht, obwohl ich noch ein paar Stunden bei ihr offen hätte, glaube ich.
Hast du denn in der ganzen Zeit dich mit anderen Betroffenen ausgetauscht? Weil das kann ja auch sehr hilfreich sein.
Ja, nee, habe ich gar nicht gemacht. Also wie gesagt, bei der Arbeit mit ein paar Patienten. Aber seitdem ich dort weg bin, habe ich mich mit niemandem mehr ausgetauscht, nee. Ich hatte schon drüber nachgedacht. Ich habe mir auch eine Selbsthilfegruppe rausgesucht, aber ich bin noch nicht so weit gekommen, sag ich mal. Also mich da weiter zu öffnen oder ja, mich auszutauschen, da bin ich noch so ein bisschen in der Findungsphase, glaube ich, ob ich das möchte oder eher nicht, obwohl ich ja die Erfahrung gemacht habe in der Praxis zumindest, als ich da noch gearbeitet habe, dass es mir ja schon irgendwo gut getan hat. Weil es ist eine andere Ebene. Ja. Also man versteht sich irgendwie anders. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber es ist, das Verständnis ist sofort da. Also man weiß genau, was der andere fühlt, wovon er spricht. Und ja, das ist schon auch schön irgendwo.
Ja, wobei ich auch verstehe, wenn du gerade so als Krankenschwester, wo man ja wirklich in diesem Beruf sich ja viel um andere kümmert, weil das ist ja, du öffnest ja zwar dich, aber irgendwie bist du auch dann in dem Moment ja empfänglicher für die Geschichten der anderen, ne? Und wenn du aber selber noch so mit dir beschäftigt bist, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass man da so ein bisschen Vorbehalte hat, ob man jetzt überhaupt schon bereit dafür ist, noch, ja, ich meine, manchmal lädt man sich ja auch so ein bisschen auf die Schultern, ne? Wenn man von den anderen das alles so erfährt und aufnimmt.
Ja, definitiv. Das ist tatsächlich so, ja. Also ich bin eben auch eine sehr empathische Person. Ich bin sehr feinfühlig und sensibel und ich nehme sehr vieles mit, sage ich jetzt mal. Aber ich auf der einen Seite, glaube ich, ist es aber auch gut, weil das macht mich als Krankenschwester aus.
Absolut.
Und ja, und aber auf der anderen Seite, genau, ist es aber eben für mich dann wiederum wie so eine Last, wenn ich dann selbst betroffen bin. Ich kann es da nicht richtig abstellen, so dieses Gefühl von, ich muss jetzt für andere da sein, ich muss da besonders aufmerksam sein und dann lenke ich so ein bisschen von mir ab und das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der Selbsthilfegruppe oder des Austauschs mit Gleichgesinnten. Deshalb bin ich da noch so ein bisschen, wie gesagt, ja, unsicher, was das betrifft. Auf der einen Seite, glaube ich, würde es mir gut tun, auf der anderen Seite aber eben müsste ich dann auch wahrscheinlich lernen, mich da abzugrenzen.
Ja. Hast du denn das Gefühl, dass du in deinem Körper oder mit deinem Körper im Reinen bist? Oder ist es so, dass du dich vielleicht manchmal auch so ein Stück weit in Anführungszeichen verraten fühlst?
Nee, verraten fühle ich mich eigentlich nicht. Ich habe auch nie so das Gefühl oder den Gedanken gehabt, warum ich. Ich bin, denke ich, schon im Reinen mit meinem Körper. Also ja, es ist so, dass ich sehr wachsamer geworden bin, was meinen Körper betrifft. Mhm. Also ich bin da sehr hellhöriger geworden, auch empfindlicher wahrscheinlich, nehme alles viel mehr wahr, was ja auf der anderen Seite auch positiv ist. Mhm. Also ich war vorher schon ein bewusster Mensch, was meinen Körper betrifft, aber es ist jetzt nochmal eine Stufe anders. Und ich bin auch überhaupt nicht sauer auf meinen Körper oder verärgert oder so, weißt du, wie ich meine? Mhm. So, dass ich jetzt denke, ach, ja, warum hast du mir das angetan oder was soll das oder so? Gar nicht. Also es ist eher so, ja, okay, er hat mir gezeigt, da stimmt was nicht. Mhm. Und wahrscheinlich hatte ich auch einfach zu viel Stress in meinem Leben vorher und habe da nicht so wirklich auf mich geachtet oder auf Signale geachtet. Und das hat er mir gezeigt, das darf ich lernen, da mehr auf mich zu hören, auf meine Gefühle, auf Signale zu achten und vielleicht ein bisschen entspannter durchs Leben zu gehen.
Also würdest du schon sagen, dass du vorher den Fokus eher weniger auf dir hattest, sondern mehr auf deinem Umfeld, auf den Menschen, die dir nahe standen?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Naja, wobei das ja als Mutter und dann alleinerziehend ja auch, ich glaube, ganz normal ist.
Ja, definitiv, ja. Ne? Und das gehört ja einfach dazu.
Ja. Also gerade wenn du ja auch berufstätig bist und dann zwei Kinder, da bleibt halt auch wenig Zeit für einen selbst, ne?
Ja, da bleibt wirklich wenig Zeit für einen selbst. Und das ist auch alles gut so, das darf auch oder sollte ja auch so sein. Also für mich zumindest war das nie eine andere Option. Also ja, meine Kinder sind mein Leben und da gab es nie irgendwie eine Frage. Also klar, natürlich habe ich zwischendurch mal gedacht, hätte auch mal gerne wieder Zeit für dich oder mal einen Urlaub alleine oder so, aber der Wunsch war nie so stark oder ich habe nichts vermisst, sagen wir mal so. Und ja.
Aber machst du das denn jetzt anders? Also nimmst du dir jetzt bewusster Zeit für dich?
Nee, auch wenig. Also mein Fokus ist immer noch bei meinen Kindern auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich jemals abstellen kann. Sie sind mir einfach zu wichtig und ich versuche schon, also mit meinem Partner auch schon so ein bisschen Zeit für uns zu haben, also dass wir uns aus dem Alltag mal rausnehmen und das machen wir auch. Also, aber es ist, wie soll ich sagen, ich arbeite ja auch Vollzeit und da bleibt einfach nicht viel Zeit. Also ich mache zwar dreimal die Woche Sport, das ist ja auch irgendwo Zeit für mich und da tue ich mir ja auch was Gutes mit, aber alles andere muss ja auch weiterlaufen und man kommt schon ein bisschen zu kurz. Also das ist einfach so.
Hast du denn, also jetzt, wo du gerade sagst, dass du jetzt auch Sport machst, hast du denn zum Beispiel auch in deine Ernährung irgendwie umgestellt oder noch andere Stellschrauben so ein bisschen gedreht?
Also ernährungsmäßig, ich habe schon immer auf die Ernährung geachtet. Da habe ich, nee, nicht wirklich. Also ich versuche schon bewusst und gesund zu essen, aber es darf auch mal zwischendurch eine Pizza sein oder Fast Food. Aber eher ganz, ganz selten. Und was ich versuche zu vermeiden, ist auf jeden Fall Fleisch zu essen. Manchmal mache ich das noch, aber eher selten. Und so ein bisschen Richtung vegan zu gehen. Aber das ist alles in dem Prozess. Also das ist noch nichts, wo ich sagen würde, ich habe jetzt da für mich so einen Diätplan erstellt oder ich verzichte jetzt ganz komplett auf Zucker. Dafür esse ich einfach zu gerne und lebe auch einfach zu gerne und genieße auch zu gerne. Ja, als dass ich das jetzt so streng für mich da ändern möchte.
Na, ich glaube, gerade dieses, ich ändere jetzt etwas ganz streng und ganz strikt. Ich glaube, das ist ja auch wieder was, was ja schon ein bisschen in Stress ausarten kann.
Ja, genau. Das ist dann so zwanghaft irgendwie. Und da möchte ich mir auch auf jeden Fall keinen Druck machen, den Druck rausnehmen. Und ich habe tatsächlich auch durch meine Arbeit als Krankenschwester in der Onkologie gelernt, ob man jetzt vegan lebt, vegetarisch, auf Alkohol verzichtet, es macht keinen Unterschied. Wenn es einen treffen soll, dann trifft es einen sowieso. Und dann habe ich doch lieber mein Leben in Anführungsstrichen genossen, so wie ich es für mich konnte und wollte, als dass ich da irgendwas versuche, zwanghaft zu tun und am Ende feststelle, ja, jetzt bin ich so oder so krank geworden. Also ob ich jetzt vegan esse oder nicht, ist im Prinzip, also klar kann man natürlich seine Gesundheit damit positiv beeinflussen, das möchte ich jetzt gar nicht abstreiten, aber wie gesagt, die Erfahrung zeigt halt doch auch was anderes und deswegen, ja.
Spannend. Meine Theorie, und das sind auch nur meine Beobachtungen, ich bin ja selber nicht betroffen, aber ich rede halt ganz viel mit Frauen, die erkrankt sind. Meine Beobachtung ist, dass Stress dabei eine große Rolle spielt. Also ich habe fast ausschließlich Frauen, die sagen, ja, das stimmt schon, bis zur Diagnose habe ich wirklich, wenn ich jetzt so zurücküberlege, echt viel Stress gehabt. Mhm. Und ich meine, da gibt's ja auch erwiesenermaßen einen Zusammenhang zwischen Stress und dem Immunsystem.
Ja.
Ist das auch deine Beobachtung?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also bei mir selber habe ich es festgestellt, also ich hatte auch Stress vorher, also ein stressiges Leben eigentlich. Dann die unglückliche Liebe, nenne ich sie jetzt wieder mal. Auch das ist Stress gewesen für den Körper. Ja. Ja. Also mental vor allen Dingen auch. Allgemein, die Patienten, die ich kennengelernt habe, ja, die waren schon auch alle eher so in einem stressigen Leben. Wir hatten auch Ausnahmen, also waren auch welche dabei, die weiß ich nicht, also als Hausfrau oder Rentner, sehr viele Rentner, die ja eigentlich, denkt man dann, ein entspanntes Leben haben sollten. Aber ja, selbst die, ich frage mich dann auch, wenn man vielleicht auch vorher ein stressiges Leben hatte und dann ein ruhiges. Das ist ja wie so Phänomen, man fliegt in Urlaub und plötzlich hat man eine Erkältung. Als ob der Körper, wenn er zur Ruhe kommt, sich denkt, so jetzt kann ich auch mal irgendwie krank werden.
Ja, das ist ganz häufig so. Ne? Das finde ich auch sehr spannend. Was würdest du denn aber raten, wie man leben sollte? Also ich meine, das ist schon irgendwie schwer, ne? Wenn du sagst, oh, na ja, versuch mal weniger Stress zu haben.
Das merke ich bei mir selber ja auch. Also was habe ich mir vorgenommen nach dem Brustkrebs und gedacht, so jetzt, du lebst viel stressfreier, du machst nur noch das, was du willst und du lässt dich nicht mehr emotional irgendwie aufwühlen. Und ja, aber das ist fast unmöglich. Also das geht fast gar nicht. Also ich muss ja trotzdem arbeiten gehen, ich muss mein Geld verdienen. Wir alle bekommen das Umfeld mit, wir alle bekommen mit, was in der Welt passiert. Und ich weiß nicht, wie man sich da komplett von befreien soll. Also klar, mit Meditation, Yoga, Sport, raus in die Natur gehen, sich mit positiven Dingen beschäftigen, schafft man bestimmt einiges. Aber ich glaube, so komplett stressfrei, weiß ich nicht, da muss man ins Kloster gehen wahrscheinlich.
Ja, das glaube ich auch. Das geht. Und selbst dann, glaube ich, wenn ich jetzt so im Kloster wäre, das wäre eine Zeit lang vielleicht tatsächlich sehr erholsam und sehr schön, aber mir würde dann doch mein Umfeld auch fehlen.
Oh ja, mir auch. Ich könnte mir das auch nicht vorstellen. Für eine gewisse Zeit vielleicht, ja. Oder mal so den Jakobsweg gehen oder was es da alles gibt, stelle ich mir auch schön und spannend vor. Und so als Auszeit, aber mir würde auch mein Umfeld, der Alltag, das würde mir schon fehlen. Ich glaube, da wäre ich nicht der Mensch für, der so leben könnte auf Dauer.
Ja.
Ja.
Wie hast du denn, als du deine Diagnose erhalten hast, das deinen Kindern erzählt? Du hast eben schon gesagt, du hast eine große Tochter. Das heißt, es ist ja auch eine Frau. Du hast ja gesagt, die ist schon 19 Jahre alt, ne? Also schon ein großes Kind. Wie haben denn deine Kinder das aufgenommen und wie hast du das verpackt?
Genau, also ich habe zwei Mädchen, die damals 19 und 17 waren. Und ich habe es der Älteren zuerst gesagt. Und ja, ich war da leider auch sehr emotional. Also ich musste da auch selber weinen, als ich ihr das sagte. Und ja, sie hat das auch sehr ergriffen und sehr mitgenommen. Also sie hat sich sehr große Sorgen gemacht, muss ich sagen. Sie ist sowieso auch ein sehr sensibler Typ. Das sind beide, aber meine Ältere noch mal auf eine ganz andere Art irgendwie. Und die Jüngere, die war auch sehr erschrocken und hat das natürlich auch mitgenommen. Aber sie hat einen anderen Umgang damit gehabt. Also sie hat gesagt, als sie hörte, dass es operiert wird, dass ich bestrahlt werde und danach ist alles wieder gut, war für sie das auch gut. Also dann hat sie auch gesagt, okay, das kann man behandeln und danach geht's Mama wieder gut und dann ist auch alles wieder gut. Und meine ältere Tochter, ja, die hat da, weiß ich nicht, wie es heute ist. Wir sprechen jetzt natürlich nicht alltäglich darüber, aber sie ist da schon auch, glaube ich, sehr ängstlich noch, also oder ängstlicher noch, dass nochmal was wiederkommen könnte oder ja.
Dass bei dir noch was wiederkommen könnte oder dass sie vielleicht selbst auch erkranken könnte?
Nee, dass bei mir nochmal was wiederkommen könnte. Hm. Ja.
Ja. Wurdest du in deiner Familie schon mal mit dem Thema Krebs konfrontiert?
Mein Opa, der hatte Magenkrebs, der ist an Magenkrebs verstorben und seine Geschwister sind an Krebs verstorben, aber ansonsten niemand. Also weder meine Mutter noch meine Oma, Tanten auch nicht. Ja.
Das heißt, Brustkrebs ist bei euch in der Familie noch nicht irgendwie vorgekommen?
Nein, auch kein Eierstockkrebs, gar nichts.
Naja, vielleicht ist es ja auch tatsächlich für deine Töchter leichter, in Anführungszeichen, weil du keine Chemotherapie hattest. Das heißt, du hast wahrscheinlich nach außen nicht so krank ausgesehen wie Frauen, die jetzt plötzlich ohne Haare dastehen mit einem aufgedunsenen Gesicht, ne?
Ja, das denke ich auch. Das auf jeden Fall, glaube ich, auch führte dazu. Und nach außen hin möchte man sich ja auch gar nicht so krank zeigen. Also ich habe ja trotzdem versucht, irgendwie stark zu sein natürlich und es mir auch nicht so anmerken zu lassen, dass es mir vielleicht auch manchmal an manchen Tagen nicht gut geht. Ich denke, sie haben es schon auch mitbekommen, wenn ich mal geweint habe oder so. Klar, aber so im Großen und Ganzen versucht man ja irgendwie so weiterzuleben und alles weiterzumachen wie vorher auch. Was halt manchmal vielleicht auch fatal ist, weil man sich gar nicht danach fühlt. Also ich bin auch, glaube ich, nicht mehr so dieselbe Person, die ich vorher war. Aber das zu zeigen, ist schwierig. Also man fühlt es, man ist irgendwie anders innerlich. Es aber nach außen zu zeigen oder wie soll ich das beschreiben? Zu zeigen oder auch zu äußern, ist schwer.
Warum? Weil du dich damit irgendwie verletzlich zeigst?
Nee, weil ich auch glaube, dass das nach außen hin gar nicht, dass das viele gar nicht hören wollen.
Ach krass, okay. Dass die Menschen doch mit dem Thema Krebs gar nicht so konfrontiert werden möchten.
Ja, und dass es auch so ist, du bist doch jetzt wieder gesund und jetzt ist doch auch alles wieder gut. So, jetzt hast du doch, aber jetzt ist doch auch mal wieder gut. So, jetzt kannst du doch auch wieder arbeiten gehen, dein Leben leben und nach vorne gucken. Und aber innerlich sieht's in einem vielleicht ganz anders aus.
Also, ja, das ist auch was, mir viele Frauen erzählen.
Das ist so ein bisschen schwierig.
Aber wenn du jetzt sagst, dass du ja nicht mehr die gleiche bist wie vor deiner Erkrankung. Ich meine, du hast ja jetzt auch ein paar Dinge geändert, ne? Also einen neuen Job. Du machst dreimal die Woche Sport zum Beispiel. Du versuchst mehr auf deine Ernährung noch zu achten. Aber hast du denn jetzt auch tatsächlich irgendwie mit dem Rest deines Lebens andere Pläne, als du es vielleicht vorher hattest?
Nee, andere Pläne habe ich eigentlich nicht. Also ich habe mir vorgenommen, ja doch eigentlich schon mehr auf mich selbst zu hören und mehr das zu machen, was mir gut tut. Aber es ist schwer. Also es ist wirklich schwer, weil im Alltag fühlt man vielleicht, ach, ich würde jetzt lieber das und das machen oder ich bräuchte jetzt nochmal vielleicht eine Auszeit, weil was ich schon merke, ist, dass ich jetzt seit der Erkrankung auch sehr schnell müde bin. Also ich bin irgendwie gar nicht mehr so belastbar wie vorher. Aber das kann man ja auch nicht so, also ich kann mich ja nicht in Anführungsstrichen dann so, wie soll ich das sagen, gehen lassen. Also gehen lassen, das klingt jetzt auch blöd, aber ich kann ja nicht sagen beim Arbeitgeber, ja, ich bin jetzt heute total müde, deswegen komme ich jetzt heute nicht. Sondern man muss ja irgendwie weitermachen. Und das, finde ich, ist so ein Spagat. So auf der einen Seite möchte man vielleicht mehr auf sich hören und seinen Körper, auf der anderen Seite geht es aber nicht, weil man Verpflichtungen hat,
Ja, wobei auch das ja, wenn du da so drüber nachdenkst, ja bestimmt auch irgendwie wieder Stress erzeugt, ne? Weil wenn du vorhin ja auch gesagt hast, du hattest so eine Magenschleimhautentzündung und hast dann entschieden, dass du den Job wechselst. Ich meine, das ist ja so ein krass deutliches Zeichen deines Körpers. Das heißt, im Grunde weißt du das, du weißt das ja alles. Und dann ist es aber trotzdem schwer, danach zu handeln. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann auch mit sich selber so ein bisschen im Struggle ist.
Total, ja, genau. Ich hader total mit mir selber. Also ich weiß, ich würde gerne etwas ändern. Also ich habe auch vorher 30 Stunden gearbeitet und arbeite jetzt Vollzeit, weil das eine Vollzeitstelle war, die zu besetzen war. Und ich mir, glaube ich, gar nicht bewusst gemacht habe vorher, was das bedeutet, Vollzeit jetzt zu arbeiten. Ich habe auch einen viel, viel längeren Arbeitsweg und da ist auch immer sehr viel Verkehr. Also das heißt, ich habe manchmal das Gefühl, ich habe jetzt tatsächlich doch irgendwie mehr Stress als vorher, obwohl ich ja eigentlich was ändern wollte. Klar, der Job macht mich jetzt nicht mehr so fertig, wie das der Job als Krankenschwester war. Das war schon nochmal was anderes. Aber trotzdem hader ich tatsächlich mit mir, genau wie du es gesagt hast. Ich struggle total. Was mache ich jetzt? Also jetzt habe ich irgendwie mehr Stress. Ich wollte doch eigentlich was ändern, aber was soll ich ändern und wie soll ich es ändern? Da bin ich immer noch so ein bisschen in der Findungsphase und habe da für mich noch nicht so ganz klar rausgefunden, ja, was, wie ich es ändern kann tatsächlich. Außer das, was wir vorhin schon gesagt haben, dann müsste ich wahrscheinlich ins Kloster gehen oder so. Oder eine Auszeit halt im Kloster mir suchen oder keine Ahnung.
Naja, aber ich finde, das ist ja schon der erste Schritt, ja, wo du dir selber sozusagen eingestehst, das ist jetzt gerade noch nicht optimal. Und ich glaube, wenn du da einfach die Augen offen hältst, ja, und auf dich selber hörst und in dich hineinspürst, dann wird sich schon eine Lösung finden. Also das ist wahrscheinlich auch was, du kannst das jetzt schlecht übers Knie brechen, aber also ich glaube, der erste Schritt ist wirklich, sich dessen bewusst zu werden.
Genau, ja, das sehe ich auch so. Also jetzt ist die Bewusstheit ist da und es ist ja auch ein Prozess. Also wie du schon sagst, ich kann es nicht übers Knie brechen. Das sind ja auch so Dinge, die ihre Zeit brauchen und irgendwann wird sich da vielleicht nochmal was ändern oder ich.
Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen.
Ja, vielen Dank dafür.
Und ich finde, das Leben als Mutter verändert sich ja auch enorm, wenn die Kinder größer werden. Also ich habe selber auch einen 19-jährigen Sohn und ich merke, dass das einfach ein bisschen zeitfrei wird.
Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also als meine ältere Tochter ausgezogen ist, hat man schon einen Unterschied gemerkt. Jetzt im Moment ist sie wieder zu Hause, weil sie hier bei uns in der Nähe ein Pflegepraktikum macht. Und man merkt einfach den Unterschied. Und auch wenn sie älter werden, ja, sie werden noch selbstständiger, man muss nicht mehr so viel übernehmen, sie machen vieles von alleine, es läuft vieles von alleine und das hat auch schöne Seiten, muss ich sagen. Also so, man findet doch dann auch wieder mehr zu sich selber als Frau.
Ja.
Ne?
Also. Ja, finde ich auch. Ich meine, in dem Moment, wo du Kinder kriegst, bist du ja eine Zeit lang oder viele Jahre lang in erster Linie Mutter, ne?
Ja.
Und natürlich bin ich jetzt immer noch Mutter und ich liebe das, aber zwischendrin sind irgendwie freie Zeiten. Also wenn ich mich daran erinnere, wie anstrengend das war. Ich habe auch meine Kinder ziemlich viele Jahre lang alleine großgezogen und schon allein von der Arbeit schnell zum Kindergarten die Kinder abholen, dann einkaufen und so weiter, ne? Also was das für ein rasantes Tempo eigentlich ist, was man so in seinem Alltag hat.
Ja, definitiv. Das ist Wahnsinn. Im Nachhinein fragt man sich, boah, wie habe ich das alles geschafft?
Ja, schön, dass wir darüber auch mal kurz gesprochen haben, wie schwer das Leben manchmal ist.
Ja, genau, finde ich auch. Muss auch mal gesagt werden.
Ja, absolut. Sabine, gibt es denn etwas, was du zum Ende unserer Folge vielleicht der ein oder anderen Betroffenen mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, da hatte ich mir im Vorfeld tatsächlich auch schon Gedanken gemacht, weil ich das ja auch sehr wichtig finde. Aber ich komme auch immer wieder dazu, ja, zu sagen, es ist so wichtig, auf den Körper zu hören und Signale zu hören, zu lesen, zu verstehen und auch entsprechend zu handeln. Denn bei mir, also hätte ich dann nicht doch reagiert, so weiß ich nicht. Vielleicht, wenn ich noch weiter gewartet hätte, dann hätte ich am Ende wahrscheinlich doch eine Chemo gebraucht. Und es ist so wichtig, so aufmerksam zu sein seinem Körper gegenüber. Und nicht nur dann, wenn es soweit ist, zu handeln, sondern vorher schon tatsächlich mal zu gucken, zu tasten. Und das ist enorm wichtig.
Ja. Ich habe noch eine Frage dazu, Sabine. Du hast ja gesagt, dass es am Anfang aussah wie so ein Fibroadenom. Kann es denn sogar sein, dass sich das sozusagen so verändert, dass es dann doch ein bösartiger Tumor ist?
Ja. Krass. Ich glaube auch, dass es bei mir wahrscheinlich wirklich ein Fibroadenom war. Denn sonst hätte das nicht ein Jahr vorher schon, also ich habe es ja ein Jahr vorher getastet. Und es hat sich ja nichts verändert. es hat sich erst verändert, so kurz bevor ich dann den Termin gemacht habe, dass ich gedacht habe, irgendwie wird der Knoten größer und fühlt sich anders an. Mhm. Aber er war immer noch verschieblich. Also das war auch das, warum die Ärzte gesagt haben, ja, wahrscheinlich ist da nichts, denn der ist gut zu verschieben. Ich glaube, dass es sich dann in was Bösartiges entwickelt hat. Mhm. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass Frauen halt ihren Körper beobachten oder eben, wenn sie etwas tasten, auch wenn es ein kleiner Knoten ist, den immer wieder zu beobachten und weil es sich eben verändern kann.
Ja, gut, dass du das nochmal gesagt hast. Mhm. Sabine, ich danke dir, dass du deine Geschichte hier mit uns geteilt hast. Das ist ja auch eine sehr intensive und eine sehr, sehr persönliche Zeit, die man so preisgibt. Ja. Mhm. Und ja, von daher vielen Dank für dein Vertrauen und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Ja, vielen, vielen Dank. Auch vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir sehr viel Freude gemacht und es war ein sehr schönes Gespräch.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.